Audio Now.
Das ist das, was eigentlich ich auch vom Schach gelernt habe. Und diese Geduld und mittelfristige Sicht auf die Dinge, die zahlt sich auf Dauer aus. Also oft werden wir auch quasi so als eher langweilige, sehr konservativ geführtes Startup besprochen oder von außen begutachtet. Das ist wahrscheinlich alles wahr. Zugleich ist das auch in unserem Geschäft auch nicht falsch, da eine etwas längere Sicht auf die Dinge anzulegen.
Wieder eine Woche rum und es ist Zeit für eine neue Folge von SoTech Deutschland. Herzlich willkommen dazu.
Ja, wir sind immer noch auf der Suche nach Beispielen dafür, dass Deutschland in Sachen Technologie doch besser ist, als viele behaupten. Mein Name ist Andreas Laukert.
Und ich bin Frauke Holzmeier und heute haben wir endlich mal ein sogenanntes Wunderkind zu Gast, auch wenn er selbst diesen Begriff nicht ganz so gerne hört. Herzlich willkommen, Tamas Georg Gartze. Jetzt habe ich es echt geübt und naja, aber es ist nicht so einfach. Hallo Tamas, wir freuen uns, dass du da bist.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Ja, geboren und aufgewachsen in Georgien, der Nachname hättest du schon vermuten können, mit 12 Abitur, mit 15 Wirtschaftsstudium abgeschlossen, Doktorarbeit in Gießen, nebenbei Deutsch lernen, Doktorarbeit in Georgien, in VWL.
Und das ist längst noch nicht alles obendrein, auch noch ein Jurastudium, Staatsexamen etc., Referent des georgischen Präsidenten, 10 Jahre McKinsey und jetzt auch Gründer eines der erfolgreichsten deutschen Fintechs.
Ja, eines werden wir heute nicht mit ihm machen, Schachspielen. Da war er nämlich auch schon ganz früh dabei und erfolgreich. Also mit dem Hintergrund, in dem Wissen und der Intelligenz, warum eine Beraterfirma als erste Jobstation? Ich meine, du hättest vielleicht bei Elon Musk Raketenforscher werden können oder den Corona-Impfstoff entdecken. Also warum ein Beraterjob?
Ja, ich glaube, das hing im Wesentlichen damit zusammen, das erkennt man ja auch an meinem Studiensammelsurium, dass ich nicht wirklich wusste, was ich im Leben vorhabe und Verlängerung eines nicht wissenden Zustandes ist sehr gut bei einer Beratung möglich, wenn man da als Generalist sich alle Optionen auch freilässt. Und mit der Einstellung bin ich auch zu McKinsey gekommen. Ich wusste damals auch überhaupt nicht, was eine Beratung macht. Und erstes Jahr habe ich mir auch alle Optionalitäten freigelassen, bis ich gemerkt habe, dass viele der Beratungen auch ein funktionales Know-how erfordern. Nur Banken und Versicherungen haben ein limitiertes funktionales Know-how Erfordernis, anders als bei Autos beispielsweise. Das war auch ein Thema, womit ich mich beschäftigt habe, wobei ich bis heute keinen Führerschein besitze. Und somit bin ich dann auch bei Banken und Versicherungen gelandet, weil mit limitiertem funktionalen Know-how, aber gutem Allgemeinverständnis und guter Logik kommt man da hinreichend weiter.
Also irgendwas mit Beratung ist so ein bisschen wie bei irgendwas mit Medien, wie es bei uns dann der Fall ist. Genau. Wie bist du dann darauf gekommen, Unternehmen zu gründen? Weil das hast du ja am Ende dann doch gemacht.
Ja, also die Entscheidung war nicht leicht, aber für mich erschien es damals als die einzig richtige. Ich habe mich tatsächlich gefragt, ich war knapp über 30 und ich habe extrem gerne auch Beratung gemacht. Wahrscheinlich hätte ich weitergemacht, wenn ich nicht mehr so nach 10 Jahren tatsächlich die Challenge gesetzt hätte, wie lange will ich es weitermachen oder gibt es andere Optionen in meinem Leben, also berufliche Optionen. Und die einzige Option, bei der ich gesagt habe, die geht heute, aber die geht wahrscheinlich in 5 bis 10 Jahren nicht nochmal, war die Gründung, weil qua Alter, Sicherheitsaspekt, Familiengründung, das Risiko eine Gründung hätte ich es wahrscheinlich nicht mit 40 genommen, aber habe ich mit knapp über 30 genommen. Also es ist einfache Ausschlusskriterien, Anwendung und die anderen Optionen wie ein ganz normaler Corporate Job, der mich ohnehin nicht gereizt hat oder 10 weitere Jahre bei McKinsey, die wären damals auch gegangen und würden auch heute immer noch gehen.
Und wie seid ihr dann? Also jetzt können wir es ja mal ansprechen. Du hast mit 2 anderen Beratern, ehemaligen Beratern, dann Weltsparen gegründet. Das ist vielleicht einigen Deutschen ein Begriff. Also relativ viele. Ihr habt ja mittlerweile 200.000 Kunden. Wieso gerade in dem Bereich? Da geht es ja um Geld, was zwischen den Banken hin und her transferiert werden muss. Also vielleicht kannst du kurz beschreiben, was ihr macht.
Gerne. Also das das ergibt natürlich so eine Legende, die man immer selbst kreiert. Also als Kunde hat man die Schwierigkeit gehabt und so weiter. In Wirklichkeit war es eigentlich komplett anders und viel einfacher. Als Berater habe ich Banken beraten, die vor allem auch in der Finanzkrise 2008 gesagt haben, oh Gott, auf dem Refinanzierungsmarkt wird das Geld von professionellen Investoren wird rarer. Wir kommen wegen Marktvolatilität kaum an Refinanzierung ran. Wäre doch super, wenn wir Zugang zu Endkunden hätten, und zwar direkten Zugang. Ganz toll wäre, wenn es europaweit ginge. Und ich hatte tatsächlich auch ein, zwei Projekte, wo größere Banken sich mit dem Thema beschäftigt haben. Wie kann man Einlagen einsammeln? Wie kann man über mehrere Länder in Europa anbieten? Und weil die Funktionalität an sich eigentlich relativ einfach ist und das Produkt vergleichbar, wenn jeder sich selber eine Infrastruktur erschafft, ist es natürlich auf der Ebene des Wirtschaftszweigs extrem ineffizient. Also es gibt in Europa 5000 Banken, alle kreieren ihren eigenen Einlageninfrastruktur, Callcenter, Registrierungsstrecken und so weiter. Und von 5000 bestimmt für 4800 lohnt es sich nicht, weil deren Geschäft nicht groß genug sein wird. Und von der Ecke kam die Idee zu sagen, wir bauen einen Marktplatz, da können sich Kunden anmelden und bei Festgeld, Tagesgeld und sonstige Anlageprodukte von hunderten von verschiedenen Banken aus ganz Europa wählen und direkt auch tatsächlich die Anlage tätigen. Und da kam die Idee heraus, also weniger aus dem Kundenproblem, weil das Typische von einem Gründer ist, mein Sparbuch ging nicht oder das Sparschwein konnte ich nicht zerschlagen und deshalb habe ich eine Online-Methode ausgewählt. Bei mir war es etwas anders, tatsächlich aus der Klientenarbeit und aus der Anbietersicht, was ja für ein Marktplatzprodukt mindestens genauso relevant ist wie Endkundensicht. Aus der Endkundensicht ist natürlich unser Vorteil sehr klar, also das, was die Deutschen, die Sparweltmeister sind, als Zinshüpfer genannt haben oder Zinshopper, also das heißt Menschen, die immer das Beste und Festgeld- und Tagesgeldprodukt suchen. Das haben wir erstmal die Auswahl erweitert, um deutlich mehr Banken, die aus ganz Europa bei uns anbieten und dann auch die Anmeldung und das Betätigen der Anlagen.
Welche Banken machen da mit und wollen die Banken auch mitmachen? Weil das ist ja schon dann so ein ganz neuer Wettbewerb dann zwischen den Banken.
Ja, also wir haben mit einer Bank gestartet. Also am Anfang gab es überhaupt keinen Marktplatz. Ich glaube, 5 Monate lang hatten wir eine einzige Bank aus Bulgarien, FIBank. Und da haben schon unsere Investoren, aber auch Kunden und auch meine Familie gefragt, was macht ihr da eigentlich? Mittlerweile sind es in der Tat, ich glaube, sind qua gestern 102 Banken, die live sind auf unterschiedlichen Plattformen und sind ganz, ganz unterschiedliche Banken. Also sind ganz normale Endkundenbanken, die dem Kunden auch bekannt sind und die ihre Dienstleistung auch anbieten. Also beispielsweise Hypo Vereinsbank in Deutschland oder Signal Iduna. In UK haben wir eine Investec. Klarna ist bei uns vertreten auf der Plattform. Aber auch sehr viele spezialisierte Anbieter, die sonst eigentlich gar kein Endkundengeschäft haben und typischerweise auf die Finanzierungsseite sehr spezialisiert sind. Also Factoring-Anbieter, Leasing-Anbieter. Also beispielsweise haben wir DLL, das ist ein großer Finanzierer von Commercial Real Estate. Wir haben eine August Lenz aus München, eine Grenke Leasing, eine Hoist Finance aus Schweden. Also sehr viele Marken oder Namen, die dem Endverbraucher wahrscheinlich nicht so geläufig sind, die vor allem auf der Kredit- oder Refinanzierungsseite spezialisiert sind und keinen eigenen Endkundenzugang auf der Refinanzierungsseite haben.
Jetzt suchen sich ja Fintechs, so bezeichnet man euch ja auch gelegentlich oder meistens, meistens eine spezielle Bankdienstleistung heraus, die sie meinen, besser machen zu können oder schneller, ja, oder den Kunden besser machen können. Jetzt ist es ja bei euch so, ihr vermittelt ja quasi zwischen den Menschen, mit der Geld hat und Zinsen sucht, mit der Bank, die Zinsen bietet, aber kein Geld hat oder Schwierigkeiten hat, an Kunden zu kommen. Ne? Also da seid ihr der Vermittler. Also das Thema Disruption der Bankenwelt, dass ihr da ein bisschen den Laden aufmischt, ist ja bei euch nicht das Thema. Im Gegenteil, ihr bietet den Banken ja quasi, ihr macht ja ihre Hausaufgaben.
Genau, also wir sind am Marktplatz. Also ähnlich, also ich mag diese Vergleichstenüre nicht, aber am Ende hat ja Amazon auch nichts anderes kreiert als eine Plattform dafür, um Bücher, Elektronik und Sonstiges zu verkaufen, die nichts davon stellen sie her. Bei Uber ist es auch so, die haben ja nicht das Taxifahren erfunden, die produzieren auch keine Autos. Was sie machen, ist aber tatsächlich den Bedarf nach Fahrdienstleistung sehr gut zu matchen mit einem Fahrer, der in der Nähe ist. Und die produzieren aber nichts davon, also nichts von der Dienstleistung. So ähnlich ist das bei uns mit dem Marktplatzangebot. Wir haben keine Wohnung oder Hotelzimmer wie Airbnb, wir produzieren keine Elektronik, aber wir liefern und sind tatsächlich für die, also für die Kundenidentifikation und für die Geldlogistik, also dass das Geld von A nach B ankommt. Dafür sind wir zuständig und verantwortlich als Vermittler, sodass der Kunde erstens sein Angebot einfach findet, was ihm zusagt, und dann, dass wir das Angebot schnellstmöglich exekutieren. Also so wie bei Amazon das Päckchen idealerweise am gleichen oder Folgetag ankommt, so soll eben unser Tagesgeld und Festgeld schnellst eröffnet werden.
Jetzt hat man da ja, das kennt man ja von Vergleichsportalen, so eine richtige Flut an Angeboten und dann steht irgendwas oben. Das muss aber nicht zwangsläufig das Beste sein, weil es vielleicht bezahlte Werbung ist. Wie läuft das bei euch? Wonach listet ihr oder gewichtet ihr eure Angebote oder die Reihenfolge, in der die angezeigt werden? Hat das was damit zu tun, wie viel die Banken euch zahlen, oder ist es wirklich das beste Angebot nach eurer Sicht ist oben, oder wie macht ihr das?
Nein, auf keinen Fall. Und das war eins der wichtigsten Kriterien, was wir bei der Gründung uns auch vorgenommen haben. Also tatsächlich, wir sind komplett frei von Kommissionsbevorzugung oder Incentives oder irgendwelchen Werbezuschüssen, die wir erhalten. Der Kunde bekommt komplette Liste dargestellt. Der kann die sortieren nach Ländern, nach Fristigkeiten, nach Beträgen, aber nur nach objektiven Kriterien. Also da gibt es keinen Einschub oben mit drei Zeilen, die dann besonders oft geklickt werden oder ähnliches, sondern das ist tatsächlich objektiv ordnenbar. Es spielt für uns keine Rolle, wie viel der Partner zahlt. Wir haben kommerzielle Vereinbarungen mit denen allen. Was wir auch geändert haben, zum ersten Mal in dem Geschäft, also in dem Vergleichergeschäft, wir nehmen von den Banken keine einmalige Provision, das ist eine laufende Provision, die ist viel, viel geringer als normale einmalige Provision, aber damit haben wir keinen Anreiz, den Kunden von einem Angebot zum nächsten zu treiben. Wie ist das sonst bei Vergleichsportalen? Die bekommen eine sehr hohe initiale Provision, vermitteln zum Anbieter, aber spätestens ein Jahr später haben sie einen Zinswecker oder sonstigen Gebührenwecker, der dann den Kunden zum nächsten Anbieter treibt. Das ist ungesund für die Anbieter, weil die natürlich deutlich schlechtere Kundenbestand und eine Kundenbasis damit bekommen. Auch ungesund für den Kunden, weil er quasi damit kirre gemacht wird und unklar, ob das für ihn auch vorteilhaft ist. Und die initiale Auswahl war offensichtlich nicht die beste, weil wenn der Kunde 2-3 Jahre bleiben will, dann hat er vielleicht doch nicht die beste Auswahl getroffen. Das haben wir versucht, aus uns als Geschäftsmodell Bestandteil rauszunehmen und bezüglich Incentivierung und unsere Grundsätze darauf zu achten, dass wir dort neutral sind als Plattform.
Würdest du sagen, seid ihr so ein Profiteur von der Finanzkrise 2008, 2009, weil durch die Niedrigzinsphase, die ja wirklich immer noch anhält, sind die Leute so händeringend auf der Suche nach irgendwas zum Anlegen? Glaubst du, dass die Leute offener geworden sind dadurch, sich auf solche Plattformen einzulassen? Das ist ja vielleicht nicht was man sofort natürlicherweise tut, vor allem vor ein paar Jahren noch nicht.
Ich würde sagen, nein. Also eigentlich sogar im Gegenteil. Also wenn man jetzt sehr einfach auf Google Trends beispielsweise guckt, wie viele Leute in Deutschland Festgeld oder Tagesgeld suchen, also schlicht Online-Traffic, der ist in den vergangenen 10, 12 Jahren ist der um über 90% zurückgegangen. Das heißt, weil die Mehrheit der Bevölkerung glaubt, das lohnt sich ja gar nicht mehr. Also so Sparprodukt, oh Gott, das ist ja alles Nullzinsen. Oder noch.
Ja, lohnt sich denn noch? Weil du jetzt sagst, glaubt, lohnt sich nicht mehr.
Das, also natürlich, über längere Zeit lohnt es sich. Also beispielsweise, wir haben im Tagesgeldbereich und Festgeldbereich, also Festgeld haben wir einjähriges Festgeld um 1%, auch von deutschen Anbietern 0,6, 0,7%. Und wenn man durchschnittliches Anlagevolumen bei uns von 60.000, 70.000 Euro ausmultipliziert mit diesem Betrag, dann ist das ein Mehrtrag von mehreren hundert Euro. Aber was relevanter ist, ist, wenn man es über 10 oder 20 Jahre berechnet. Weil so lange bleibt ja der Kunde und macht mit dem Geld nichts. Das Vermögen der privaten Haushalte in Deutschland ist mehrheitlich in Sparprodukten, über 50%. Das sind über 12 Billionen Euro. Und das ist zu Nullzinsen angelegt. Die Vermögensart, die in Deutschland am schnellsten wächst, auch letztes und dieses Jahr, sind Gehaltskontoguthaben. Und durch Nichtsmachen verpasst man auf einem sehr, sehr großen Betrag, also 12 Billionen ist sehr viel, und 1% davon sind 120 Milliarden. Und das ist genau die Summe, die man verpasst, durch Nichtstun.
Aber ihr habt ja trotzdem relativ gut damit gelebt, auch wenn du sagst, jetzt die Leute nicht so auf Zinsen, aber bei euch oder im euer Marktplatz läuft es ja eigentlich, was ich zumindest gelesen habe, relativ rund. 16,5 Milliarden Euro sind da unterwegs. Also scheinen ja doch einige Leute das gesehen zu haben.
Also ich glaube, zwei, drei Worte zu zahlen. Also tatsächlich mittlerweile sind es 300.000 Kunden und okay. 28 Milliarden Euro, die durch die Plattform gegangen sind. Wir sind mit der Entwicklung zufrieden. Nur, also das ist natürlich ein hypothetischer Vergleich. Wie wäre es, wenn wir 2007 oder 2008 live gewesen wären? Also in der Tat haben da einfach schlicht und einfach deutlich mehr Leute nach Online-Festgeld und Online-Tagesgeld gesucht. Wir haben konsistent die besten Angebote bei uns auf der Plattform. Das heißt, der hypothetische Vergleich mit einem hypothetischen Zustand, der würde wahrscheinlich eher für den hypothetischen Zustand als für unser jetziges Ist ausfallen. Nichtsdestotrotz sind wir mit der Entwicklung zufrieden. Wir haben insgesamt auch 200 Millionen Euro Eigenkapital in die Company reingesteckt mit großen VCs und Investoren wie Goldman Sachs, PayPal ist an dem Unternehmen beteiligt, aber auch große VCs wie Index Ventures oder Ribbit. Das heißt, wir haben auch die Bank gekauft, die uns sehr vieles an Weiterentwicklung von dem Geschäftsmodell ermöglicht. Auch den Kunden natürlich das Zutrauen gibt, dass wir in Deutschland beaufsichtigt sind und mit dem Geld genau das machen, was der Kunde mit dem Geld machen will.
Du hast vor einem Jahr schon mal gesagt, dass dir der Zustand der deutschen Banken so ein mulmiges Gefühl gibt. So oder so ähnlich hattest du das ausgedrückt. Jetzt sind wir mitten in der Corona-Krise. Ist das Gefühl noch schlimmer geworden?
Das Gefühl ist immer noch da. Ich glaube, wir haben jetzt keinen Durchbruch zum Positiven. Wir haben auch aber keinen, also es ist auch kein Grund für Panik zugleich. Was meine ich damit? Also das Banking in Deutschland ist tatsächlich zum einen, ich würde sagen, sehr traditionell und adäquiert von der Art, wie das gemacht wird, also noch sehr viel privater, also sehr viel persönlicher Verkauf, noch relativ wenig rein digitale Interaktion, wenn man Produktabschlüsse anschaut, sehr hohe Kostenstrukturen. Wenn man den Markt anschaut, dann gibt es tatsächlich in Deutschland von diesen besagten 5.000 Banken gibt es fast 2.000. Die kann man nicht alle aufzählen. Natürlich sind da viele Sparkassen, Volksbanken, Sparkassen dabei, aber der Markt ist am Ende sehr kompetitiv, wenig konsolidiert und natürlich sind viele Anbieter auch, was man im Beraterjargon auch Subscale nennt, also relativ klein. Die Kostenstrukturen sind hoch. Das heißt, der deutsche Bankenmarkt hat schon etliche Herausforderungen. Wir sind ja nicht die Einzigen. Also die Bundesbank schreibt ja auch in ihrem jährlichen Bericht genau darüber, dass die Herausforderungen groß sind und man deutlich mehr Fortschritt machen muss, wenn es um die Kostendisziplin und Digitalisierung der Geschäftsmodelle geht.
Dafür waren ja eigentlich mal so dachte man ja immer, die Startups, also die Fintechs, dafür zuständig, die Banken ein bisschen aufzumischen. Das scheint mir so noch nicht so richtig zu funktionieren. N26 ist da zwar, ihr vielleicht, ihr sorgt ja quasi mit eurem Marktplatz dafür, dass die Banken noch weiter überleben. Aber fehlt es da noch ein bisschen? Es sind wohl auch einige schon nicht mehr da auf dem Markt, also wurden übernommen oder haben aufgegeben. Also funktioniert es nicht so richtig mit den Startups im Bankenbereich?
Also ich glaube, man muss ja tatsächlich Fintech ist nicht gleich Fintech. Es gibt Startups, die im Finanzbereich tätig sind. Das sind wir, das sind N26, das sind Scalable Capital, das sind ein paar andere, die da tätig sind und die Dienstleistung von einem sehr engen Feld dann weiterentwickeln, also tatsächlich Innovation reinbringen. Also wir, Marktplatz im täglichen Anlagebereich, N26, Konto- und Zahlungsverkehr auf eine mobile App und deutlich einfacher für den Kunden, Revolut, grenzüberschreitende Kreditkartenzahlung, Transferwise, Geldüberweisung, also sehr enges Feld. Wie relevant ist das für den Endverbraucher? Natürlich am Anfang ist das so, dass für sehr, sehr wenige relevant ist. Also auch unsere Kundenbasis mit 300.000 Kunden ist eigentlich lächerlich, wenn man Großbanken anschaut. Das heißt, wir sind noch sehr, sehr klein. Aber Fintechs gibt es ja auch außerhalb von Startups. Und wenn man das anschaut, was PayPal eigentlich an den Markt bringt und wie gut sie unterwegs sind oder Klarna jetzt als europäischer Anbieter, Apple Pay anschaut, Amazon sowohl Zahlungsfunktionalitäten wie auch die Finanzierung der Amazon-Shops. Das ist schon sehr, sehr viel Innovation unterwegs, die an Banken, also an klassischen Bankanbietern vorbeigeht. Und Fintechs wären für mich sehr viel breiter als tatsächlich einheimische Startups, die ein Produktfeld in Innovation reinbringen.
Wenn wir jetzt schon so bei PayPal, Amazon oder auch vielleicht Facebook und Libra oder so sind, wenn man es mal ganz weit fasst und schaut, in welche Richtung sich das Geld entwickelt, dass es ja am Ende alles digital ist. Stichwort digitaler Euro. Wie wichtig ist der und glaubst du dran, dass der bald kommt?
Oje, ich hatte tatsächlich in mehreren Kreisen auch mit Politikern eine Diskussion darüber. Meine sehr ehrliche Meinung ist, man muss die Probleme so lösen, wie die anfallen. Was ist tatsächlich, also was ist der Grund? Ich habe kurz darüber nachgedacht und mir ist aufgefallen, in Europa kommen eigentlich die besten Startups, wenn es um Währungstausch geht. Also TransferWise, ja, oder Revolut, eigentlich der Kern-Use-Case ist ja Kreditkartenzahlung grenzüberschreitend. Woran liegt das? Das gibt Euro, was in Kontinentaleuropa in vielen Ländern genutzt wird, aber auch bei weitem nicht in allen. Es gibt Pfund, da ist die Heimat quasi der Finanzindustrie, und es gibt andere Länder wie Schweden oder Norwegen oder Polen, die eben Euro nicht angenommen haben, aber Migration hat zugenommen. Also Leute reisen zu persönlichen Zwecken, aber auch die Arbeitsmigration. Also Leute gehen über die Grenzen und arbeiten woanders. Das heißt, das ist ein sehr europäisches Problem eigentlich. Also in Amerika, in einem Riesenmarkt mit US-Dollar als Heimatwährung, gibt es das Problem kaum. Und was ist eigentlich das Problem? Ist das Problem Digitalisierung des Euro oder ist das Problem, den Währungsraum jenseits des Euro enger anzubinden und tatsächlich sowohl den Währungsumtausch wie auch die Kreditkartengebühren stärker grenzüberschreitend in die EU und inklusive UK zu innovieren und zu erneuern. Und ich glaube, also tatsächlich, es gibt einen Use Case, digitaler Euro und Zugriff digital auf die Währung und tatsächlich auch also sehr konkrete Use Cases, wo es um Bezahlvorgänge geht, die rein digital angestoßen werden, wo auch Mensch damit nicht interagiert. Aber ich glaube, tatsächlich ein anderer Use Case, an den wir denken sollten, im Zahlungsverkehr. Und gerade im Zahlungsverkehr entstehen ja sehr große Startups. Also PayPal kommt aus dem Zahlungsverkehr. Und am Ende Apple Pay, die größte Innovation ist, also Innovation beziehungsweise eins der größten Kunden Geschichten der letzten 2 Jahre ist eben im Zahlungsverkehr. Im Zahlungsverkehr ist der nächste Use Case in Europa ist tatsächlich einheitlicher Zahlungsverkehrsraum über die Grenzen von Euroraum hinweg. Und da sehen wir auch tatsächlich bei uns, wie das funktioniert, wie Korrespondenzbanken dazwischen geschaltet sind, wie teuer das Ganze ist, auch als institutioneller Player, wie lange das dauert auch mit Settlement. Das kann man besser, schöner, einfacher und kostengünstiger machen.
Ja, das wäre dann der Euro, digitale Euro. Und denkt ihr da auch an andere Technologien, irgendwie Blockchain oder so? Also guckt ihr euch sowas an und versucht da zu überlegen, inwieweit euer Geschäftsfeld damit dann irgendwann mal berührt wird oder zu tun hat?
Also wir sind deutlich konservativer und bankennäher in dem, was wir machen. Also Blockchain ist für uns keine im Moment relevante Technologie, schlicht und einfach aus dem Grund, dass wir gemeinsames Protokoll und gemeinsame Sprache mit 102 Banken brauchen. Die wenigsten davon nutzen Blockchain und vor allem für unsere sehr an Monoprodukt- und Zahlungsverkehr nahe Anwendung. Also in vielen anderen Use Cases wie Supply Chain und Trade Finance gibt es erste Use Cases, wo die Banken das nutzen, aber jetzt nicht in unserem Kernprodukt.
Du bist ja Schachspieler auch, hast als Kind schon Schach gespielt. Hat das irgendwie heute noch Einfluss darauf, wie du dich als so strategisch aufstellst, auch, weiß ich nicht, vorausdenkst? Hat das irgendwie einen Einfluss?
Ich glaube, also wenn, dann sehr, sehr entfernt und indirekt. Ich glaube, eins, was ich mir tatsächlich immer wieder sage und antrainiere, ist, man verfällt ja sehr stark in Emotionalität als Gründer. Also man ist sehr nah am Geschäft, denkt an nichts anderes. Und da so ein bisschen längere Atem, mittelfristig denken, das muss nicht alles morgen besser werden. Man braucht immer ein paar Schritte, wenn die Änderungen groß sind. Und den Plan exekutieren, der über mehrere Stufen geht. Das ist das, was eigentlich ich auch vom Schach gelernt habe. Und diese Geduld und mittelfristige Sicht auf die Dinge, die zahlt sich auf Dauer aus. Also oft werden wir auch quasi so als eher langweiliges, sehr konservativ geführtes Startup besprochen oder von außen begutachtet. Das ist wahrscheinlich alles wahr. Zugleich ist das auch in unserem Geschäft auch nicht falsch, da eine etwas längere Sicht auf die Dinge anzulegen.
Und was ich ja vorhin rausgehört habe und auch in anderen Podcasts, die du schon gemacht hast, gehört habe, ja, McKinsey, du wusstest noch nicht so richtig, worauf dich einlässt, und nach 10 Jahren was Neues. Und es hörte sich so an, ja, dass du regelmäßig darüber nachdenkst, dann, es könnte mal wieder eine neue Phase im Leben kommen. Also Politik stand, glaube ich, auch mal im Raum. Also hast du da schon weiter jetzt drüber nachgedacht, vielleicht da auch mal die Seiten zu wechseln, raus wieder aus dem Unternehmen, rein in die Politik oder andere Sachen machen?
Ja, also denken ist ja erlaubt. Politik jetzt, ich glaube, dieses eine Interview ist mächtig daneben gegangen, weil ich glaube, das wollte ich nicht sagen. Wahrscheinlich hatte ich es genauso gesagt, aber so war es nicht gemeint. Ich habe tatsächlich nicht vor, in die Politik zu gehen. Ich bin politisch sehr interessiert. Also ich tatsächlich überlege ich mir, welche Partei ist mir am nächsten, was bildet meine Interessen ab oder genau gesagt nicht meine Interessen, sondern die Interessen der Gesellschaft. Und da finde ich die Auswahl immer, immer schwieriger. Da bin ich auch sehr ehrlich, ob ich da jetzt eine bessere Lösung kreieren kann, das mag ich bezweifeln. Es ist tatsächlich, alle Stationen sind endlich, das ist mir auch sehr klar. Das heißt, ich werde nicht nach 10, 15 Jahren den gleichen Mehrwert bei Raisin kreieren, den ich am Tag 1 oder im Jahr 3 hatte. Nichtsdestotrotz, die Station, die wir jetzt vor uns haben, die ist noch bei weitem nicht abgeschlossen. Wir haben auch sehr klaren Plan, was wir in den nächsten 2, 3 Jahren erreichen wollen. Das will ich auf jeden Fall mit Raisin machen, was danach kommt. Das ist noch nicht für mich klar, aber es gibt tatsächlich keinen Übergangsplan oder Nachfolger oder ähnliches und für mich auch keinen Parallelplan, was ich mit meiner Zeit beruflich
vorhabe. Ganz kurz noch, bevor wir vielleicht zur letzten Frage kommen, ist Deutschland ein guter Standort für Fintechs? Würdest du hier wieder gründen oder würdest du woanders hingehen?
Ich habe keine einfache Antwort darauf und zwar für mich selber als Gründer ja, auf jeden Fall. Ich lebe hier gerne, ich lebe gerne in Berlin. Hier sind meine Freunde, meine Familie. Für mich kam keine regulatorische Arbitrage in Frage, wie zum Beispiel nach Luxemburg, Dublin oder Amsterdam auswandern. Für mich persönlich nicht. Jetzt rein aus der Standortbetrachtung, das gehen so viele Sachen besser und andere Länder zeigen es uns vor. Das ist natürlich ganz natürlich, wenn man einen großen Binnenmarkt hat, dass die kleinen Länder sich sehr viel stärker auf grenzüberschreitende Use Cases und die Binnenmarktanforderungen anpassen. Aber wir können als Deutschland, als der größte Markt, nicht alles mit Goldplating und besonderen Standards, die am Ende auch nicht funktionieren. Das zeigt halt eben auch das Wirecard-Desaster und auch die FATF-Berichte, dass Deutschland nicht immer den Sonderweg gehen sollte, sondern tatsächlich auch mit Partnern und die Binnenmarktregeln gemeinsam umsetzen, einheitliche Standards verankern, die in allen Ländern gleich umgesetzt werden. Und ich sehe da Fortschritte, bin ich auch ganz ehrlich, also im Vergleich zu vor 7, 8 Jahren, aber nichtdestotrotz auch sehr vieles wieder an Widerstand, also an institutionellem Widerstand. Und sind ein paar Themen, die wir geschafft haben, auch gemeinsam, also nicht nur wir, sondern auch gemeinsam mit anderen Fintechs und anderen Startups politisch auf die Agenda zu bringen. Eine davon ist, die mir sehr große Freude macht, ich weiß Details nicht, weil die sind noch nicht veröffentlicht, aber ist tatsächlich die Mitarbeiteroptionsprogramme und die Mitarbeiterbeteiligung in Startups. Das ist ein großes Thema, wenn wir als Land die Mitarbeiter am Erfolg der Unternehmen beteiligen wollen, dann geht es nicht ohne dessen, dass man es erstens vereinfacht, zweitens steuerlich besser stellt und keine Steuerforderungen an die Mitarbeiter stellt, bevor die überhaupt an Liquidität oder an dem Wert des Unternehmens gesehen haben. Das ist nämlich bei den GmbHs und bei den meisten Startups der Fall. Da gibt es Bewegung. Zweiter Fall, wo es zumindest eine, also bei dem ersten Fall gibt es wohl offensichtlich auch sehr bald einen Gesetzentwurf. Es gibt einen zweiten Fall, das sind digitale Identität und digitale Identifikation in Deutschland, wofür uns das Herz brennt. Das kann nicht sein, dass wir in Corona-Zeiten die Video-Identifikation das Allheilmittel ist, die Leitungen komplett verstopft sind. Also heute hat mich eine sehr gute Freundin, die bei uns ein Konto öffnen will, angeschrieben, dass sie seit 40 Minuten bei unserem Video-Identifikationsanbieter wartet und gleich abbricht und das später versucht. Und die andere Option ist, in Corona-Zeiten zur Postfiliale zu gehen. Das kann einfach nicht sein, dass es in allen anderen Ländern anders gelöst. Das ist der deutsche und schweizerische Sonderweg und in allen anderen Ländern funktioniert das sicher, digital, online, mit anderen Verfahren, sei es jetzt Fotoidentifikation, sei es jetzt abgeleitete Identifikation vom ursprünglichen Konto, aber in allen anderen Ländern funktioniert es nur, wir haben den Sonderweg gefunden, wo es nicht funktioniert. Also deshalb, das sind die Themen, die uns naheliegen. Bei manchen machen wir Fortschritte, bei manchen nicht. Insgesamt ist der Standort als Fintech-Standort ist nicht der beste und kompetitivste Standort in Europa. Nichtsdestotrotz, ich glaube, sowohl bei BMF wie auch bei BaFin ist ein offenes Ohr dafür da seit ein paar Jahren. Der Fortschritt könnte natürlich schneller sein.
Das führt uns ja schon zur letzten Frage eigentlich schon fast beantwortet. Genau. Eigentlich eine Schulnote nur noch.
Kannst du gerne kurz und knapp oder auch sogar in einem Wort beantworten, wenn du möchtest, wie du den Standort Deutschland für Fintechs oder Finanzstartups
bewertest. So 1 bis 6.
So 6
ist schlecht, 1 ist sehr gut. Wo stehen wir da?
Ich würde sagen, eine 2- mit Aussicht auf eine 2+, wenn wir in den nächsten 1-2 Jahren die bekannten Agenda-Punkte auch wirklich umsetzen.
Das klingt gut. Thomas, vielen Dank.
Danke euch, vielen Dank.
Audio Now.